Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Aus Ankara begrüßt Sie heute Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz sowie unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen unserer Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Zudem hören Sie türkische Musik. Nachrichten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat erklärt, dass die Region bereits einen hohen wirtschaftlichen Preis für die Angriffe auf Iran zahle, obwohl der Krieg zwischen Russland und der Ukraine noch nicht beendet sei. Bei einer Eröffnungszeremonie in der westtürkischen Stadt Edirne sagte Staatspräsident Erdogan, noch bevor der Russland-Ukraine-Krieg beendet ist, zahlt unsere Region nun den hohen wirtschaftlichen Preis der Angriffe auf Iran. Zugleich verwies Erdogan auf die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und erklärte, dass das Blutvergießen in Gaza und im Libanon weiterhin anhalte. Außenminister Hakan Fidan hat Telefonate mit dem katarischen Premier und Außenminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sowie mit US-Unterhändlern geführt. Wie aus Kreisen des Außenministeriums verlautete, tauschten die Gesprächspartner ihre Bewertungen zu den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Außenminister Fidan betonte, Türkei hoffe auf einen möglichst raschen Abschluss des Verhandlungsprozesses sowie auf die Erreichung eines dauerhaften Friedens. Zudem bekräftigte Außenminister Fidan, dass Türkei die diplomatischen Bemühungen und Verhandlungen weiterhin unterstützen werde. Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben mehrere iranische Drohnen abgeschossen, die Handelsschiffe in der Straße von Hormuz bedrohten. Iran habe die Angriffsdrohnen gestartet, um Handelsschiffe anzugreifen, die Straße von Hormuz passieren, teilte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando CENTCOM mit. Alle Drohnen seien abgeschossen worden. Die Meerenge sei in die Durchfahrt von Fischen weiterhin offen. In den vergangenen Tagen hatte es trotz einer seit Anfang April geltenden Waffenruhe und Verhandlungen über eine Friedensvereinbarung intensive gegenseitige Angriffe gegeben. Das US-Militär griff Ziele in Iran an. Teheran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte in Bahrain, Jordanien und Kuwait. Ungeachtet dieser Auseinandersetzungen stehen die USA und Iran nach übereinstimmender Darstellung beider Seiten sowie des Vermittlers Pakistans kurz vor einem Abkommen zur Beendigung des Krieges. Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommens erreicht wurde, schrieb Pakistans Premierminister Shahbaz Sharif auf der Online-Plattform X. Pakistan arbeite nun eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte zu finalisieren. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hatte zuletzt gesagt, sobald die letzten Phasen unserer Verhandlungen abgeschlossen sind, wird dieses Abkommen unterzeichnet und bekannt gegeben.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die Vereinten Nationen haben im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Mai einen Höchststand an verletzten und getöteten Zivilisten innerhalb eines Monats seit April 2022 registriert. Mindestens 274 Menschen seien im Mai getötet und weitere 1763 verletzt worden, hieß es in einem Bericht des Büros des Hohen Kommissariats für Menschenrechte. Das entspräche einem Anstieg von 93% im Vergleich zum Mai 2025, wo demnach 191 Tote und 865 Verletzte registriert worden waren. Auf Angriffe mit weit fliegenden Raketen und Drohnen gehen demnach 45% der Opfer zurück. Nahe der Front seien Drohnen mit kurzer Reichweite die Hauptursache für zivile Opfer gewesen, die etwa ein Viertel der Toten ausmachen. Auch durch Artillerie wurden dort viele Zivilisten getötet. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Kriegsbeginn im Februar 2022 1.000 Zivilisten getötet und mehr als 46.000 verletzt. Aufgrund des fehlenden Zugangs zu den von Russland eroberten Gebieten sind in den US-Statistiken nicht alle Opfer erfasst. Die Europäische Union wird am Montag die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau beginnen. Wie die EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, haben die Mitgliedstaaten nach dem Ende der ungarischen Blockade einen gemeinsamen Standpunkt zum ersten Verhandlungsabschnitt vereinbart und damit die notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau waren eigentlich bereits im Juni 2024 formal begonnen worden. Die Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts mit der Ukraine wurde dann von Ungarn mit einem Veto blockiert. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Beim größten Börsengang der Geschichte wurde der erste Kurs bei 150 US-Dollar festgestellt, gut 11% über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Das Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen. SpaceX war bereits zum Ausgangspreis mit 1,77 Billionen Dollar mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta. Mit dem ersten Kurs von 150 Dollar gehörte die Firma zu den wertvollsten US-Unternehmen. Der vom KI-Boom beflügelte Chip-Spezialist Nvidia ist die Nummer 1 mit aktuell knapp 5 Billionen Dollar. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie die Nachrichten. Meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter mit Musik. Es sind İrem Derici, Acemi Balık.
Çalacak. Karşıma geçip kıs kıs gülenler Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Es geht weiter mit Musik, es singt Göksel, Arka Bahçemde.
Aşkın tomurcukları açtı arka bahçemde. Şen kahkahaları yükseldi sırça köşkümde. Ben sana gel demedikçe dur bekle.
Büyüsün iyice
zamanı var bu heyecan büyüsün iyice. Seher vakti bir telaş var arka bahçemde. Misafire hazırlık var sırça köşkümde. Seher vakti bir telaş var arka bahçemde. Misafire hazırlık var sırça köşkümde. Sırça köşkümde arka bahçemde.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute haben wir eine ganz besondere Geschichte für Sie, denn die Person, von der wir erzählen, stammt nicht aus einer großen Metropole, sondern aus einem kleinen Dorf in der Kreisstadt Yazan der Provinz Mula und schaffte dennoch den Sprung auf die Weltbühne. Die Reise eines Jungen, der in einem alten Tabaklager mit dem Bogenschießen begann, weil es keinen Trainingsplatz gab, bis hin zu einem Champion, der vom Weltbogensportverband zum Bogenschützen des Jahres gewählt wurde. Vorhang auf für unseren Nationalbogenschützen Emircan Haney. Die Geschichte beginnt am 1. Januar 2001 in Mula. Das Dorf Benjik in der Kreisstadt Yazan, ruhig, bescheiden, ein gewöhnliches anatolisches Dorf. Niemand hätte damals gedacht, dass aus diesen Böden einmal ein Weltmeister hervorgehen würde. Doch im Jahr 2010 kommt ein neuer Hausarzt ins Dorf, Dr. Ejder Sözen. Sözen ist zugleich Bogenschießtrainer. Anstatt eine spezielle Anlage zu bauen, entscheidet er sich dafür, das Tabaklager des Dorfes als Trainingshalle zu nutzen. Emircan Haney betritt mit gerade einmal 9 Jahren erstmals dieses Lagerhaus. Von diesem ersten Tag an entsteht zwischen Emircan und Sözen eine brüderliche Verbindung. Sözen begleitet ihn nicht nur als Trainer, sondern behandelt ihn wie einen kleinen Bruder. Emircan sagt über diese Zeit, wir trainieren vom frühen Morgen bis zum Abend ungefähr 10 Stunden täglich. Seine Dankbarkeit gegenüber seinem Trainer, der ihn nicht nur zu einem besseren Bogenschützen, sondern auch zu einem besseren Menschen gemacht hat, verschwieg er nie. Im Laufe der Jahre bringt Ejder Sözen 5 Sportler aus diesem kleinen Dorf in die türkische Nationalmannschaft, doch der strahlende Star dieser Gruppe bleibt immer Emircan. Emircans internationale Karriere beginnt in den Jugendkategorien. 2018 gewinnt er im Alter von nur 17 Jahren bei der Jugend-Europameisterschaft in Patras mit dem Team die Silbermedaille. Damit setzt er seinen ersten Schritt auf die große Bühne des Bogensports. Haney selbst erzählt, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft bereits 2017 begann. In den folgenden Jahren steigt er kontinuierlich auf. Das Jahr 2022 wird für Emircan zum Wendepunkt. Bei der Europameisterschaft im Bogenschießen in München gewinnt er gemeinsam mit Baton, Akçaoğlu und Jakup Yıldız im Finale der Kampfbahnbogenmannschaft der Männer gegen die Niederlande mit 238-230 Punkten die Goldmedaille. Türkiye beendet diese Meisterschaft als Erstplatzierter im Medaillenspiegel. Emircan ist ein Teil dieses Erfolges. Im selben Jahr erringt Haney auch einen individuellen Sieg beim European Grand Prix und wird zu einem unverzichtbaren Namen der Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2023 in Berlin erzielt er in der Einzelwertung seine erste Spitzenplatzierung und bei den Europaspielen in Krakau holt er Bronze im Einzel. ...2025 wird die größte Saison in Emircan Haneys Leben. Die Enttäuschung über den 4. Platz bei der Antalya-Etappe 2024 trägt er tief in sich. Den gesamten Winter arbeitet er noch härter. In der Saison 2025 gewinnt er Bronze bei der Antalya-Etappe und Silber in Madrid und qualifiziert sich damit für das Weltcup-Finale in Nanjing. Am 18. und 19. Oktober 2025 beginnt das Turnier im chinesischen Nanjing unter kaltem Nordwind und zeitweiligem Regen. Im Viertelfinale trifft er auf den amtierenden Weltmeister Nicolas Girard aus Frankreich. Mit einem dramatischen 147:146 besiegt Emerjan seinen Gegner. Im Halbfinale wartet der topgesetzte Niederländer Mike Schlösser, vierfacher Weltcup-Champion. Wieder ein packendes Duell und wieder gewinnt Emerjan, diesmal im Shoot-Off. Im Finale steht ihm die neue Nummer 1 der Weltrangliste gegenüber, der Däne Mathias Fullerton. Der Wind bläst weiter, der Regen hört nicht auf. Als Emerjan Haney seine 14:10 trifft, zeigt die Anzeigetafel 149:148. Damit wird er der zweite türkische Einzel-Weltcup-Finalsieger der Geschichte. Der erste war Demir Elmay Açlı im Jahr 2015. Unmittelbar nach dem Sieg läuft Emerjan auf die Tribüne zu und umarmt seinen Trainer Ejder Sözen. Sözen kann seine Tränen nicht zurückhalten. Es ist, als wäre das kleine Tabaklager von vor 15 Jahren in diesem Moment nach Nanjing versetzt worden. Auf die Goldmedaille von Nanjing folgt eine weitere Auszeichnung. Der Weltbogensportverband veröffentlicht die Kandidatenliste für den Titel Bogenschütze des Jahres 2025. Emerjan gehört zu den 10 besten Bogenschützen der Welt, die für diese prestigeträchtige Auszeichnung nominiert werden. Die Entscheidung fällt durch ein weltweites Publikumsvoting und Emerjan gewinnt. Er setzt sich gegen Größen des Bogensports wie Brady Ellison, Mike Schlösser und Mathias Fullerton durch. In meinen 15 Jahren im Bogensport erlebe ich heute den besondersten Moment meines Lebens, sagt Emerjan. Er nimmt die Auszeichnung nicht nur für sich selbst an, sondern auch als Hoffnung für alle jungen Menschen, die ihren Träumen folgen. Sein Ziel ist klar, die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Da die Kampf- und Bogendisziplin ins olympische Programm aufgenommen wurde, ist dieser Traum zu einem konkreten Ziel geworden. Emerjan Haney setzt seinen Weg zum Champion entschlossen fort. Heute haben wir nicht nur über einen Bogenschützen gesprochen, sondern über eine Geschichte von Geduld und Glauben. Vom Tabaklager nach Nanjing, von einem anatolischen Dorf auf das Podium des Weltcup-Finales. Die Geschichte von Emerjan Haney beweist, dass man nicht in einer Großstadt geboren sein muss, solange man den richtigen Menschen begegnet und niemals aufgibt. Zum Abschluss unseres Programms möchten wir Sie bitten, sich noch einmal den Moment vorzustellen, als Emerjan in Nanjing den letzten Pfeil abschoss. Vergessen Sie nie, Erfolg beginnt genau wie bei Emerjan mit dem ersten gespannten Bogen in einem alten Tabaklager im Alter von 9 Jahren. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Es geht weiter mit türkischer Musik. Gülben Ergen singt Bir Şans Daha.
Sevmelere özenecek kadar olmasa da çok iyi biriyim. Aşka akıl verdirmek konusunda birkaç adım geriydim. Çok ilgiden şımarır kadrimi kıymetimi bilmezdim. Yamacına sokulmamak daha iyi, sen uzaktan da güzeldin. Bir kere şansımızı denedik. Üzgünüm ama haklı bile çıkamıyorsun. Mutluluk için kurduğum hayaller. Maalesef içinde artık sen yoksun. Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem geriye. Zaten hayat güzel, ne bugün ne yarın harcanır mı senle? Bir müddet kaybol deneyelim, sensizlik nasıl gelecek? Düzelirsen göz önünde bulundururum, nasipse kısmetse. Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem. Zaten hayat güzel, ne bugün ne yarın harcanır mı senle? Bir müddet kaybol deneyelim, sensizlik nasıl gelecek?
önünde bulundururum nasipse kısmetse. Düzelirsen göz önünde bulundururum nasipse kısmetse. Kadar olmasa da çok iyi biriydim. Aşka akıl verdirmek konusunda birkaç adım geriydim. Çok ilgiden şımarır kadrimi kıymetimi bilmezdim. Yamacına sokulmamak daha iyisin uzaktan da güzeldi. Bir kere şansımızı denedik. Üzgünüm ama haklı bile çıkamıyorsun. Mutluluk için kurduğum hayaller hala cebimde. Maalesef içinde artık sen yoksun. Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem geriye. Zaten hayat güzel ya bugün ne yarın harcanır mı senle. Bir müddet kaybol deneyelim sensizlik nasıl gelecek. Düzelirsen göz önünde bulundururum nasipse kısmetse. Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem geriye. Zaten hayat güzel ya bugün ne yarın harcanır mı senle. Bir müddet kaybol deneyelim sensizlik nasıl gelecek. Düzelirsen göz önünde bulundururum nasipse kısmetse. Düzelirsen göz önünde bulundururum nasipse kısmetse.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema der Taschen-Herkules Naim Süleymanoğlu. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Im Januar 1967 hatte sich die scharfe und unerbittliche Kälte des Winters lautlos über die Rhodopen in Bulgarien gelegt, als am 23. Januar im Dorf Ahatlı, das zur Gemeinde Mestanlı bei Kajali gehört, ein neugeborenes Kind seinen ersten Atemzug tat, schrie es, als laste das ganze Gewicht der Welt bereits auf seinen Schultern. Während ihm der Name Naim ins Ohr geflüstert wurde, konnte niemand ahnen, dass dieser Name nicht nur Rekorde auf den Gewichtheberbühnen brechen, sondern auch zum stärksten politischen Symbol des Existenzkampfes eines Volkes werden würde. Dieser schmächtige Junge, der bereits im Alter von 9 Jahren mit dem Gewichtheben begann, bereitete sich auf seiner Reise von den staubigen Korridoren der Trainingshallen bis auf die höchste Stufe des olympischen Podests darauf vor, nicht nur Eisengewichte, sondern auch die Ehre und Würde einer Nation zu tragen. Für Naim Süleymanoğlu war Gewichtheben niemals nur eine technische Sportdisziplin oder die Jagd nach Medaillen.
Mitte der 1980er Jahre leitete das kommunistische Regime Bulgariens eine harte Assimilationspolitik gegen die türkische Minderheit ein und schrieb damit eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte. In den Jahren 1984 bis 1985 wurden türkische Namen zwangsweise geändert. Auch Naim, der bereits weltweite Erfolge erzielt hatte, sollte zum Aushängeschild dieser Assimilationspolitik gemacht werden. Sein Name wurde gegen seinen Willen in Naum Shalamanov geändert. Naim war im Februar 1985 der letzte Türke in Bulgarien, dessen Name geändert wurde. Über seine tiefe Isolation und den psychologischen Druck, dem er ausgesetzt war, sagte er später: Sie haben dort alle Türken ihre Namen geändert, durch einen Beschluss im Jahr 1985. Im Februar war ich der Letzte, dessen Name geändert wurde. Sein Überlaufen nach Türkei während des Weltcups 1986 in Australien erschütterte nicht nur die Sportwelt, sondern auch die Diplomatie des Kalten Krieges. Damit Naim jedoch bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul für Türkei antreten konnte, mussten scheinbar unüberwindbare bürokratische Hürden überwunden werden. Nach den internationalen Regeln mussten Sportler, die das Land wechselten, 3 Jahre warten, sofern ihr früheres Land keine Genehmigung erteilte. Bulgarien verweigerte diese Genehmigung kategorisch. Dieser Knoten wurde schließlich durch geheime Verhandlungen in Athen und Istanbul mit Funktionären des Internationalen Gewichtheberverbandes sowie dem damaligen IWF-Präsidenten Juan Antonio Samaranch gelöst. Der damalige türkische Ministerpräsident Turgut Özal handelte mit staatsmännischer Entschlossenheit und sorgte dafür, dass Bulgarien eine Ablösesumme von 1,25 Millionen US-Dollar gezahlt wurde. Diese Zahlung erfolgte aus dem geheimen Staatsfonds, dem sogenannten Örtülü Ödenek. Gegenüber Kritikern dieser historischen Investition antwortete Özal mit den später legendär gewordenen Worten: Selbst wenn man mir den Kopf abschlagen würde, ich habe dieses Geld bezahlt, Naim hat uns ein Vielfaches davon an Werbung eingebracht und einen unschätzbaren Beitrag zur Bekanntmachung Türkis geleistet. Der legendäre Spitzname Taschenherkules, der in die Sportgeschichte einging, wurde ihm 1983 während eines Turniers in den Vereinigten Staaten von amerikanischen Zuschauern verliehen. Naim hob mehr als das Dreifache seines eigenen Körpergewichts und definierte damit die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit neu. Die Olympischen Spiele von Seoul 1988 waren für ihn nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern bedeuteten für Türkiye auch das Ende einer 20-jährigen Sehnsucht nach olympischem Gold. Seoul 1988 wurde für Naim durch folgende Leistungen unsterblich. Im Reißen hob er 152,5 Kilogramm, im Stoßen 190 Kilogramm und stellte damit einen kaum erreichbaren Rekord auf. Insgesamt stellte er 6 Weltrekorde und 9 olympische Rekorde auf und wurde zu einem Phänomen. Dank dieser Erfolge schaffte er als türkischer Sportler auf das Titelblatt des Time-Magazins und wurde zu einer globalen Ikone. Jede legendäre Karriere erlebt ihren Herbst, doch selbst Naims Abschied spiegelte seinen eisernen Willen wider. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney entschied er sich, trotz seiner nicht mehr besten körperlichen Verfassung anzutreten. Dies war Ausdruck einer Lebensphilosophie, die keinen Raum für Reue ließ. Nach dem Wettkampf sagte er: Wenn ich einmal 40 oder 45 Jahre alt bin, möchte ich nicht sagen müssen, eigentlich hätte ich es schaffen können, hätte ich es doch versucht. Lieber wollte ich im Ozean ertrinken, als in einem See zu ertrinken. Naim Süleymanoğlu nutzte jedes Kilogramm, das er hob, als Hebel, um die Stimme seiner in Bulgarien unterdrückten Landsleute in die Welt hinauszutragen. Auf allen internationalen Plattformen, einschließlich der Vereinten Nationen, machte er auf dieses Leid aufmerksam. Der Funke der großen Auswanderung von 1989 wurde durch den internationalen Druck entzündet, den Nainsha geschaffen hatte. Als der damalige bulgarische Ministerpräsident Todor Schivkov Türkei herausforderte, ihre Grenzen zu öffnen, reagierte Özal, indem er die Tore weit öffnete. Dies war eine diplomatische Folge von Naims Erfolgen auf dem Podium. Er war nicht nur ein Sportler, sondern ein Botschafter der Freiheit der hunderttausenden Menschen, die Rückkehr in ihre Heimat ermöglichte. Die 24 Jahre währende Dominanz Naims Limanoulos, die bereits im Alter von 9 Jahren begann, ist bis heute das höchste Ideal für jeden jungen Menschen, der mit dem Gewichtheben beginnt. Er überschritt nicht nur die Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern wurde durch seinen Ehrgeiz, seinen Mut und seine Standhaftigkeit zu einer diplomatischen Kraft, die das kollektive Schicksal einer Nation veränderte. Das Vermächtnis dieses Mannes, der auf dem Podium die Welt auf seinen Schultern trug, lebt bis heute im Leben freier Menschen und in der ruhmreichen Geschichte des türkischen Sports weiter. Kann ein Mensch, während er seine körperlichen Grenzen überschreitet, gleichzeitig die Ehre und das Schicksal einer Nation so tiefgreifend beeinflussen? Naim Süleymanoğlu ist die klarste und beeindruckendste Antwort, die die Geschichte auf diese Frage gegeben hat. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
sevdiğimizi bizim ikimizi. Bardak ön ateşi var bizim ön ateşi evimizi bizim ikimizi. Bardak ön ateşi var bizim ön ateşi evimizi bizim ikimizi. Bardak ön ateşi var bizim ön ateşi evimizi bizim ikimizi.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Bir daha geriye dönerim.
Meine Damen und Herren, Sie hörten das Lied Kalb und Mass von Sezen Aksu. Die Rose gilt nahezu weltweit als Symbol für Schönheit und Ästhetik. Die zur Familie der Rosengewächse, also Rosaceae, gehörende Pflanze umfasst hunderte natürliche Arten und tausende gezüchtete Sorten. Seit Jahrtausenden schmückt sie Gärten, inspiriert die Kosmetikindustrie und findet ihren Platz in Literatur und Kunst. Ihr Duft wurde besungen, ihre Farben verewigt. Doch die Rose besitzt noch eine weit weniger bekannte Seite, die Rose als Lebensmittel. Heute werfen wir anhand eines Beitrags von Uğur Becerikli für TRT, der auch Expertenmeinungen einbezieht, einen Blick darauf, wie die zarten Blütenblätter ihren Weg auf unsere Teller finden und unsere Geschmackskultur bereichern. Türkiye verfügt über eine große botanische Vielfalt, darunter zahlreiche Rosensorten. Neben Arten wie der weißen Rose, der Çıtırık-Rose, der Hagebutte, Yediveren-Rose, Yerli Pembe oder Şilan hat insbesondere die Isparta-Rose internationale Bekanntheit erlangt. Isparta, die bedeutendste Rosenanbauregion des Landes, ist eng mit dieser Blume verbunden. Jedes Jahr finden dort Festivals und Veranstaltungen statt, die ganz im Zeichen der Rose stehen. In den vergangenen Jahren hat die Rose nicht nur als Zier- und Duftpflanze, sondern auch als Lebensmittel an Bedeutung gewonnen. Marmeladen, Lokum und Sirupe aus Rosen haben eine lange Tradition, während die Blume heute zunehmend Einzug in der modernen Gastronomie hält. Şeyma Nur Güneş, Dozentin an der Akdeniz-Universität, erklärt, dass die Rose von der Vergangenheit bis heute das Interesse der Menschen als Lebensmittel geweckt hat, hat mehrere Gründe. Ihr charakteristisches Aroma, ihr angenehmer Duft und ihre Fähigkeit, Speisen optisch aufzuwerten, gehören zu den wichtigsten davon. Die Rose zählt zu den essbaren Blüten und kann frisch, getrocknet oder in Form von Extrakten verwendet werden. Darüber hinaus machen ihre phenolischen und bioaktiven Inhaltsstoffe sie insbesondere für gesundheitsbewusste Verbraucher interessant. Zur Verwendung der Rose in der Gastronomie erklärt Güneş, weltweit wird die Rose vor allem getrocknet in Backwaren und Desserts eingesetzt. Darüber hinaus kommen Rosenwasser in Speisen und Getränken sowie frische Rosenblätter bei der Präsentation von Gerichten zum Einsatz. Außerdem wird sie als natürliche und gesunde Farbquelle geschätzt. Historisch fand die Rose Verwendung in Teigwaren, Fleischgerichten und Süßspeisen und wurde auch zu medizinischen Zwecken genutzt. In der türkischen Küche wird sie traditionell für Marmeladen, Lokum, Sirupe, Komplotte, Güllaç, Macun, Aşure und verschiedene Süßspeisen verwendet. Zudem werden ihr appetitanregende und verdauungsfördernde Eigenschaften zugeschrieben. Mit der wachsenden Popularität sozialer Medien und Kochplattformen hat auch die Zahl von Rezepten mit Rosenbestandteilen zugenommen. Nach Angaben von Güneş gilt die Rose als gesundheitlich unbedenklich. Dank ihrer hohen antioxidativen Aktivität und ihrer wertvollen bioaktiven Bestandteile ist sie eine ernährungsphysiologisch bedeutende essbare Blüte. Ihr Duft wird zudem mit einer beruhigenden Wirkung in Verbindung gebracht und findet Anwendung bei Stress, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen. Schon vor Jahrhunderten entdeckten Menschen die positiven Eigenschaften der Rose und nutzten sie als pflanzliches Heilmittel gegen verschiedene Beschwerden. Im Osmanischen Reich wurden Produkte wie Rosenpaste, Rosensirup, Rosenkonfitüre, Güllab-Sirup, Rosenöl und Rosenhonig auch für medizinische Zwecke hergestellt und konsumiert. Nach Einschätzung von Şeyma Nur Güneş entdeckten Verbraucher heute traditionelle Geschmacksrichtungen neu und zeigen gleichzeitig Interesse an innovativen kulinarischen Erfahrungen. Dies habe dazu geführt, dass die Rose sowohl in traditionellen als auch in modernen Küchen Verwendung findet. Aus diesem Grund nimmt die Verwendung der Rose in Restaurants ständig zu, zudem wird sie auf Bio- und Gourmetmärkten immer häufiger angeboten, erklärt Günesh. Rosenaromen finden sich inzwischen in Eiscreme, Keksen und zahlreichen weiteren Spezialitäten wieder. Die Rose wird nicht nur wegen ihres Aromas geschätzt, sondern auch aufgrund ihrer optischen Wirkung. Lokum mit getrockneten Rosenblättern oder die Dekoration von Getränken und Desserts mit Rosenblüten sind dafür gute Beispiele. Die Rose ist jedoch nicht die einzige essbare Blüte in Türkei. Auch Kürbisblüten, Lavendel, Veilchen, Kamille, Löwenzahl, Stockrosen oder Granatapfelblüten werden in der Gastronomie verwendet oder als Tee konsumiert. Allerdings sind nicht alle Blüten essbar. Deshalb raten Experten dazu, ausdrücklich Pflanzen zu verwenden, deren Verzehr als sicher gilt und die ausdrücklich empfohlen werden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Das Wichtigste in Schlagzeilen: Staatspräsident Erdogan hat erklärt, die Region sei bereits in einem hohen wirtschaftlichen Preis für die Angriffe auf Iran zu zahlen, obwohl der Krieg zwischen Russland und der Ukraine noch nicht beendet sei. Außenminister Fidan hat Telefonate mit dem katarischen Premier und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sowie US-Unterhändlern geführt. Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme der von THT zu Ende. Mit dem Mund, sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Voice of Türkiye. Voice